Der Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hey euch zusammen und herzlich willkommen bei Converse. Sibyl, vor einem Jahr sind wir auch zusammen gesessen, aber wirklich noch beieinander im Podcast-Studio. Kannst du dich noch erinnern, wie das war?
Ich kann mich gut erinnern. Ich kann mich vor allem auch erinnern, wie angenehm es mit der Technik war. Das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, dass immer, wenn wir euch im Podcast-Studio dürfen sein, wir das nicht müssen im Kopf haben. Dort funktioniert es immer, die Tonqualität ist einwandfrei. Und ich muss schon sagen, oder Stefan, wie empfindest du das? Ich finde, es ist ein anderes Miteinander reden, wenn man sich gegenüber sitzt, wie wenn man sich so, wir sehen uns via Zoom, wir tun nicht nur irgendwie uns audiomässig verbinden, sondern wir sehen uns wirklich auch, das finde ich schon noch ein wichtiger Faktor, dass wir uns sehen, aber die Energie vom Gespräch ist doch einfach eine andere, wenn man sich direkt gegenüber sitzt.
Es ist voll anders. Du merkst ja viel mehr, wenn das jemand etwas sagen möchte oder wo das jemand jetzt möchte einhängen oder so. Es ist viel schwieriger über Zoom. Vor allem bist du nie sicher, runzelt sie jetzt die Stirn oder ist das Bild eingefroren?
Genau. Also komm, wir können eigentlich wir wären viel eloquenter und die Gespräche wären viel spritziger.
Ja. Wir wären so viel witziger.
Wenn wir könnten im Podcast-Studio
Du, aber eben, ich habe mal nachgeschaut, wo wir so vor einem Jahr sind gestanden, weißt, so ganz generell in dieser riesen Pandemie-Geschichte. Und das ist wirklich noch krass, vor einem Jahr hat es anfangs einen ersten Fall gegeben in Deutschland, der mega gross durch die Medien ist. Bayern ist das gewesen, hat dort einen Fall gehabt. Die WHO hat dann schon gesagt, oh, das ist im Fall so eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe das dann so gedacht, ja gut, das hat es irgendwie immer wieder gegeben, gell? So Spanien oder irgendwie China oder so. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das mein Leben irgendwie wird gröber beeinflussen. Beda Stadler, unser grosser Religionskritiker und Chef-Immunologe, hat dann mal ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, hey Leute, das wird nie so viel Opfer kosten wie eine normale Grippe. Das ist viel, viel harmloser als eine normale Grippe, werdet ihr sehen. Da wird nicht viel passieren. Er hat gesagt, jeder, der gesund ist und mit einer Maske draussen rumläuft, ist eigentlich ein Fasnächtel, den man belächeln darf. Also das war wirklich noch so eine Phase, in der wir, ja, man würde heute sagen, vielleicht ein bisschen verleugnet haben, um was es geht.
Ja, oder halt wirklich auch, wenn man nicht gerade Inside-Wissen gehabt hat, wenn man nicht gerade Virologin oder Virolog ist, das wirklich nicht können abschätzen. Also ich kann mich erinnern, dass wir so Mitte Februar das erste Mal haben müssen entscheiden, ob wir einen Anlass stattfinden lassen oder nicht, bei uns in der Kirchengemeinde.
Mitte Februar?
Ich meinte, Mitte, Ende Februar. Ja. Also ich hoffe, ich erinnere mich richtig zurück. Und ich weiss noch, dass ich dort gedacht habe, das ist doch wieder wie eine Schweinegrippe oder eine Vogelgrippe. Also ich habe das so ein bisschen so eingeordnet. Oder? Das habe ich ja einige Mal mitbekommen, dass es so die Grippewelle gegeben hat, wo dann eben, oder SARS, so Geschichten. Und ich habe das wirklich so eingestuft. Und ich weiss aber noch, dass meine Mutter damals, gell, Mütter haben halt einfach oft recht, gesagt hat, das wird anders. Glaubt mir, das wird anders. Irgendetwas hat sie gefunden, ist in der Berichterstattung anders, wie bei eben diesen Vogelgrippe-Geschichten, Schweinegrippe-Geschichten. Und sie hat recht behalten. Ich glaube aber wirklich, dass damals dass vieles Spekulation war und jetzt die einen sich auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, siehst, ich habe das genau richtig gesehen. Und die anderen müssen sich ein bisschen belächeln lassen. Ich glaube, es ist für nicht informierte Kreise damals auch ein bisschen Glücksfall gewesen, ist die eigene Prognose, erweist sich die als richtig oder nicht?
Ja, total. Ich bin ja selber gottfroh, habe ich nachher einen Blogbeitrag, den ich wirklich schon fix fertig geschrieben habe, nicht veröffentlicht. Da hat so der Aufhänger gehabt, Nina Power, wir haben keine Angst, wo eigentlich ein Katastrophenszenario nach dem anderen, weisst, Killerbienen, Waldsterben etc. auflistet und sagt, hey, sorry. Aber unsere Generation hat nachher irgendwie vor allem einmal Angst sollen haben, aber es ist nichts passiert. Und ich habe wirklich genau das machen dann mit dem Corona. Und bin Gott froh, habe ich es nicht gemacht. Das wäre mir heute ultra peinlich. Ist wahrscheinlich auch am beschissen, in so einer Situation der Experte zu sein. Oder? Also ich habe jetzt vorher ein bisschen gelacht über den Beda Stadler. Aber ist sicher auch nicht easy, wenn dann plötzlich alle kommen und von dir wollen wissen, wie das so eine Pandemie eigentlich
geht. Das ist sehr schwierig und das ist ja selbst für Epidemiologinnen und Epidemiologen oder eben Virologinnen und Virologen schwierig. Und ich meine auch unser, ich finde das so ein blöden Ausdruck, aber er ist immer wieder als Mr. Corona bezeichnet worden, der Daniel Koch.
Ja.
Der hat sich ja auch einige Mal verschätzt in seinen Einschätzungen. Also ich glaube vor allem jetzt auch, was in den letzten Tagen wieder diskutiert worden ist, ist, dass er lange Zeit gesagt hat, Kinder sagen keine Infektionsgefahr oder die bestechen nicht oder in der Schule bestechen die nicht.
Und heute Kinder sind nicht treiben so dieser Epidemie.
Genau, und auch, dass die Hospitalisierungen bei Kindern zunimmt und so. Aber ich finde auch, da dann nachher mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, haha, siehst du, ich habe dir ja immer schon gesagt, du bist inkompetent. Das ist auch so ein Ausdruck von unserem Zeitgeist heute. Also wir können wie nicht mehr aushalten, wenn wir es einfach nicht wissen. Und was halt sowieso bei dieser Pandemie immer ist, wir rennen immer hinterher. Wir rennen nicht voraus, sowieso nicht. Wir rennen aber auch nicht gleichzeitig, oder? Also wir sind nicht auf dem Stand von dem, sage ich jetzt, von Pandemie ist, wenn man das so will, sondern wir rennen immer drinnen drin. Wir sind immer nur am Reagieren auf das, was wir wieder wissen. Und das auszuhalten scheint für viele Leute schwierig zu sein und auch, dass Expertinnen und Experten halt immer wieder einfach auch die Lage neu beurteilen müssen, weil man neue Erkenntnisse gewonnen hat. Das heisst nicht, dass sie schlechte Expertinnen und Experten sind. Ganz im Gegenteil. Das heisst, dass sie eben immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen und die auswerten. Aber irgendwie scheinen mir das heute nicht mehr gut auszuhalten.
Nein, ich glaube, es zeigen sich so ganz, ganz ähnliche Phasen. Weißt du, jetzt für die ganze Gesellschaft, also nicht nur für die Einzelnen, wie man die hat bei einem Trauerprozess.
Ja, stimmt.
Also so ganz am Anfang, oder, haben wir so die Phase gehabt, Denial. Also wir lügen es einfach mal, oder? So quasi, es gibt ein Coronavirus, es ist wahrscheinlich etwas so harmlos wie eine Grippe, oder es gibt ein Coronavirus in China, aber die essen ja auch Fledermäuse, oder? Also weißt du, irgendwie so der. Und nachher ist so der Moment gekommen, der heisst normalerweise Wut, aber eigentlich ist ja damit gemeint, so die starke Emotion. Also so auf der einen Seite, hey, wir lassen uns nicht unterkriegen, jetzt erst recht und aus dem Homeoffice organisiere ich die ganze Welt auch allein, wenn es muss sein. Und so schon das leicht Manische zum Teil und zum Teil aber auch wirklich eine Wut von denen, die in den Krankenhäusern haben müssen stehen und seit Jahren erzählen, wir haben Scheißbedingungen dort, es reicht nicht, wir haben zu wenig Personal und jetzt, bam, haben wir Quittung, oder? Wir haben denen nicht geklatscht. Dann dritte Phase, die Sommermonate kommen, es wird wärmer. Überall hört man so die einen Epidemiologinnen, Epidemiologen tuscheln, dass vielleicht das warme Wetter könnte helfen. Und sofort sind wir draußen gewesen, oder? Sofort hat überall irgendein Pop-up-Bar aufgemacht und wir haben wieder unsere Longdrinks gehabt. Und den ganzen Alkohol, den wir uns in der zweiten manischen Phase daran gewöhnt haben, haben wir dann richtig draußen können zusammen geniessen. Und jetzt, glaube ich, jetzt sind wir so in der vierten Phase von der Trauer, also so Depression, Trägheit, Apathie und das voll oder durch die zweite Welle ausgelöst. Also wir sind irgendwie aus den schönen Sommermonaten. In der Schweiz haben wir das noch ein bisschen ausgedehnt bis Ende November. Der Rest von Europa hat das schon irgendwie 6 Wochen früher gemerkt, dass es nicht gut ist. Aber wir sind voll reingerasselt und hängen jetzt irgendwie da drin fest und haben auch so kein Ziel vor Augen, wenn das der ganze Seich könnte fertig sein. Es wird auch nie dazu kommen, dass wir sagen, wir akzeptieren das. Also die fünfte Phase von der Trauerakzeptanz kann es für uns gar nicht geben, weil wir hoffen immer noch auf eine Impfung, wir hoffen immer noch auf den Sommer, wir hoffen darauf, dass wir uns einfach wieder ganz normal begegnen können.
Das ist sehr spannend, wie du das beschreibst. Ich finde das absolut zutreffend. Und ja, in die Akzeptanz kommen wir hoffentlich in dem Sinn nicht, weil wir ja die Hoffnung haben, dass es wieder ein Leben ohne die Pandemie wird geben oder zumindest ein Leben mit Pandemie, wo aber so wieder kann funktionieren, dass man sagt, wir kommen zurück zu einem Alltag, wo wir uns wieder die Hei fühlen, oder wo wir wieder können, einem geordneten Leben angehen, so wie wir das vor der Pandemie kennt haben. Es ist übrigens spannend, wie du das beschreibst. Ich habe vor was ist das jetzt her, knapp 2 Wochen, Corona-Passionsspiel im Schauspielhaus gesehen. Corona-Passionsspiel, also im Schauspielhaus via Livestream. Sie sendet immer, das Schauspielhaus sendet immer am Donnerstag ein Theaterstück aus dem Schauspielhaus oder aus dem Schiffbau. Und die Corona-Passionsspiel gibt es jetzt schon in der 3. Ausgabe. Und zwar hat dort der Regisseur, mir ist peinlicherweise gerade der Name entfallen, Nicolas Stehmann, wenn es mir recht ist. Nicolas Stehmann hat angefangen, während dem ersten Lockdown immer Lieder zu schreiben. Und in diesen Liedern hat er die jeweilige Stimmung aufgenommen. Und mittlerweile sind das, glaube ich, was sind es jetzt, irgendetwas über 45 Wochen Pandemie, sind das, glaube ich, etwa 24 Lieder. Und wenn du die so hörst, aneinander, dann wirst du wirklich noch mal durch die Dynamik, die diese Pandemie hat, durchgeführt. Also genauso wie du das jetzt beschrieben hast, vom ersten neue Realität, wir sind jetzt zuhause, irgendwie auch so ein bisschen, ja, so schlimm ist es ja nicht, oder? Wir haben ja Internet und etwas zu trinken und etwas zu essen und ja, genau. Ist doch okay und jetzt sind wir mal ein bisschen entschleunigt. Über dann auch so ein bisschen die abstrusen Theorien, die es dann mit der Zeit gegeben hat, ein gewisser Fatalismus, müssen wir halt die Alten sterben lassen, bis zu die Pandemie, das ist ja alles nur ein Fake, dann die Aufbruchsmonate, dann wieder die Ernüchterung im Herbst, wo die Zahlen dann einfach eine deutliche Sprache gesprochen haben. Und interessant ist, der Nicolas Stehmann hört seine Passionsspiel auf, oder? So könnte man auch noch darüber reden, Passionsspiel, also warum er dann das Format gewählt hat, hört er auf mit dem Schubert, aus dem Schubert im Wintertraum, der Wegweiser. Und das ist ja wirklich voll Depression. Mm. Also, dass du, oder Depression, einfach Hoffnungslosigkeit, nicht wissen, wo führt der Weg an, führt der straight away in den Tod? Oder gibt es da tatsächlich noch einen Weg in ein Leben? Also ich hab das unglaublich eindrücklich gefunden, wie wir nochmal durch die ganze Gefühlswelt, die uns die Pandemie ausgesetzt hat, durchgeführt worden ist und auch all die unterschiedlichen Diskurse, die geführt worden sind. Es zeigt einfach, wie wir völlig bestimmt sind von dieser Pandemie. Also seit einem Jahr haben wir kein anderes Thema mehr.
Ja, das ist wirklich krass. Egal welches Thema das du nimmst, es kann irgendein Wirtschaftsthema, irgendein Sportthema, irgendetwas sein. Es ist völlig egal was. Irgendwo hängt das alles immer mit dieser Pandemie zusammen. Mhm. Und ich merke schon, dass es jetzt so etwas Niedergeschlagenes hat. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Realität. Ich habe zu denen gehört, die ganz am Anfang in der, ich sage jetzt mal, zweiten Phase, oder, wo wir im Lockdown drin sind, ich habe eigentlich so gefunden, ja, komm, positives Denken, genieße es und kaufe einfach ein bisschen mehr Bier ein. Und habe auch so gefunden, ja, Resilienz ist alles, oder? Und habe wirklich so ein bisschen an das geglaubt, dass ich meines Glückes Schmied bin. Was mich dort sicher auch angetrieben hat, das würde ich jetzt schon im Nachhinein so sehen, ich habe so wie das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht das Recht, unglücklich zu sein. Und zwar, weil es gibt ja irgendwie das ganze Pflegepersonal, es gibt Leute, die noch an der Kasse stehen müssen, es gibt die Apotheken müssen offen haben, es gibt die Kitas, die offen haben, etc. Also muss ich sicher nicht mich schlecht fühlen, weißt du, quasi so ein bisschen, oder? Und jetzt aber mit dem, dass das wieder ist, kommt, so dass es nicht absehbar ist und dass einfach wirklich viel von dem sozialen Umgang fehlt, wo sonst toll ist, aber auch, dass ich irgendwie merke, in meinem Umfeld ist alles dünnhütiger geworden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich habe im Fall x Leute einfach auf Facebook müssen sperren oder entfreunden, weil sie einfach völlig am Rad drehen und ganz, ganz komische Sachen schreiben. Auch viel aus Deutschland raus und so. Und ich merke jetzt so, wenn man Zahlen anschaut, oder, das ist nicht einfach nur ein subjektives Gefühl, sondern sie haben interessanterweise im ersten Lockdown, den März, April, haben sie mal gemessen gehabt, wie ist das eigentlich so mit schweren depressiven Symptomen in der Bevölkerung. Und dort sind wir so etwa von 3% auf 9% auf. Das ist heavy. Das ist schon ein mega krasser Anstieg. Aber jetzt im November, November sind wir in der gesamten schweizerischen Bevölkerung bei 18%, die schwere depressive Symptome haben. Und was mich wirklich schockiert, wenn du nachher so die 14- bis 24-Jährigen nimmst, dann bist du auf fast 30%, oder? Und das ist krass. Also, das ist fast ein Drittel von dieser Generation, der geht es im Moment richtig, richtig scheiße.
Ja, so vieles, was du jetzt gesagt hast, wo ich so wahrnehme, wo ich selber teilweise so erlebe. Es ist schon so, wir haben, und das hat ja auch etwas Schönes, das muss ich auch sagen, aber wir haben so ein bisschen verlehrt zu klagen. Oder wir meinen, es sei uns nicht zugestanden. Das hat auch mit dem zu tun, dass wir natürlich sofort immer uns selber disziplinieren mit: Achtung, es gibt im Fall andere, denen geht es noch viel schlimmer. Weißt, und ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich den Blick für das, was man hat und was gut ist und wo man dankbar sein dafür, dass man sich diesen Blick bewahrt. Ich glaube wirklich, dass das auch eine Kraftquelle sein kann, wenn man immer wieder den Blick auf das richtet, wo eben noch schön ist und wo man sich kann freuen kann. Mhm. Es kann aber auch in dem Sinn schwierig werden, wenn man sich den anderen Blick, nämlich auf all das, was zu beklagen ist, nicht mehr erlaubt. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder bei mir selber merke einerseits, aber auch im Gespräch mit anderen merke. Ja, nein, weisst du, uns geht es ja gut, wir sind ja gesund. Oder, nein, es ist schon gut, wir haben ja einen Balkon. Wir haben ja einen Garten. Das ist schön und man soll sich an dem freuen. Aber dass man daneben vielleicht wirklich, dass es einem schlecht geht und man vielleicht gar nicht kann genau festmachen, warum es einem schlecht geht. Und man weiss selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die im Spital um ihr Leben kämpfen und dass die viel, viel, viel schlimmer dran sind. Und gleich, hey, die Situation ist scheiße, oder? Also ich kann es jetzt nicht anders sagen. Die Situation ist einfach scheiße. Und sie ist für ziemlich alle scheiße.
Ich finde, wir müssen dort wie...
Es tut mich sehr, sehr, sehr bedrücken, wenn ich höre, wie es den 14- bis 24-Jährigen geht. Und übrigens erlebe ich das auch bei uns in der Gemeinde so. Man hat auch die immer ein bisschen vergessen, sind wir mal ehrlich. Also die haben das Gefühl gehabt, die arrangieren sich doch schon, das sind Digital Natives sowieso.
Die sind jung, die sollen ein bisschen rausgehen. Die sollen ein bisschen rausgehen
und so. Und dass die in einer für sie unglaublich prägenden Phase von ihrem Leben durch so eine Krise durchmühen, dass das einfach zwangsläufig Spuren hinterlässt, das ist klar. Und man muss denen unbedingt Sorge tragen. Und da sind wir zum Beispiel auch im Pfarramt ganz, ganz entscheidend gefordert. Es ist wichtig, dass man den Seniorinnen und Senioren schaut. Auf jeden Fall, oder? Aber es gibt auch die Jugendlichen, die unbedingt Zuwendung brauchen, die unbedingt Raum brauchen, um all ihre Ängste, all ihre Sorgen äußern. Und da finde ich, sind wir als Kirche, soweit das möglich ist, auch in der Pflicht. Aber ja, es ist echt, es
weißt,
ist
ich glaube, ich glaube eben auch, es gibt so wie eine Pyramide, wo umgekehrt ist. Nämlich, dass du so die ganz, ganz schwer Leidenden hast, die jetzt irgendwie an der Beatmungsmaschine hängen in den Spitälern. Und logisch, man, mit denen hat jeder Mitleid, das sind jetzt wirklich die ganz Armen, oder? Das tut allen mega leid. Und dann gibt es so die nächste Stufe, das sind so die irgendwie finanzielle Engpässe haben, die ihren Arbeitsplatz verlieren, die wirklich begründete Zukunftsängste haben. Oder auch solche, die daheim die ganze Zeit Streit haben, Gewalt erleben etc. Das ist alles wirklich ganz, ganz furchtbar. Da gibt es kein Aber, das das aufhebt. Das ist alles klar. Was dort halt passiert ist, dass irgendwie gesellschaftlich einen Boden gibt, wo man sagt, hey, die tun uns wirklich leid. Die leiden wirklich. Nachher gibt es aber einen riesigen Teil von der Bevölkerung, und ich glaube, eben das trifft vor allem die Jungen mega krass, die einfach Sachen verloren haben, die zu ihrem Alltag gehören, die für sie einfach gewöhnlich sind, die ihr Leben ausmachen. Wie sich irgendwo können sehen, nicht mehr zusammen herhocken, nicht müssen daheim sein die ganze Zeit, rausgehen und können Leute treffen. Hey, und wenn du das wegnimmst, dann schneidest du einfach so einen Teil Leben, so Jack, mitten raus. Und das macht weh. Und dort fehlt etwas, wo man nicht einfach so dran poppen kann. Gleichzeitig gibt es aber nachher so die Haltung, dass man sagt, ja, also gell, wenn jetzt die jungen Studis hier ihren Kaffee halt müssen daheim trinken, dann haben sie ja immer noch ihre teuren MacBooks, wo sie können den Vorlesungen zuhören und so. Das ist irgendwie so eine ganz, ganz schreckliche Haltung, wo wie vergisst, nein Mann, das ist ihr Leben, dass die raus können und sich können treffen und dass die nicht mehr zusammen hocken können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und schmerzhafter Verlust, den auch die machen, wo man gar nicht immer muss aufrechnen mit dem, dass irgendjemand irgendwo in einem Spital stirbt und irgendjemand Zukunftsängste hat materieller Art.
Ja, und ich glaube, neben dem, dass ihre Sozialkontakte ganz stark beschnitten worden sind, die sicher in dem Alter wirklich ganz entscheidend sind, ist es eben noch etwas anderes, was dazukommt. Ich meine, wir sehen ja schon, wie schlecht wir teilweise als Erwachsene die Pandemie meistern, in dem Sinn, dass die abstrusesten Verschwörungstheorien entworfen werden, dass man sich wirklich, ich muss sagen, von Menschen, die ich eigentlich immer für sehr zurechnungsfähig gehalten habe, wo ich dann muss Sachen lesen, du hast vorhin gesagt, oder man muss sie blockieren, wo ich wirklich denke, Jesus, da ist ein schweres Problem herum, dass man sich in solche Erklärungsmodelle flüchtet. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Jugendliche, die sich selber noch am Finden sind, die noch nicht mal genau wissen, wer sie eigentlich selber in dieser Welt sind. Nicht, dass wir das als Erwachsene wissen, aber wir kennen uns einfach besser und wir haben einen anderen Erfahrungsschatz, wo wir darauf zurückgreifen können, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Krisen zu meistern. Und die Jugendlichen müssen sich in so einer globalen Verunsicherung noch selber finden. Und ich glaube, das ist auch unglaublich schwierig. Und sie merken ja auch, dass die Erwachsenen das oft nicht auf die Reihe bekommen. Wie sollen sie das dann können? Oder? Also, das denke ich, ist halt auch etwas, wo ganz gewaltige Spuren hinterlässt. Und wo ich mich echt frage, wie können wir diesen Jugendlichen beistehen? Sicher nicht, indem wir die abstrusen Verschwörungstheorien verbreiten. Das nicht. Aber in dem, dass wir zum Beispiel wieder mehr Raum schaffen, über das zu reden. Hey, wie gehen wir mit dem um? Und was sind da für Ängste um? Und was könnte uns helfen in Bezug auf die Ängste? Wir haben im November bei uns in der Gemeinde, wo wir eben noch dürfen, Veranstaltungen machen, haben wir eine Reihe gehabt zum Thema Angst. Und wir haben dort einen Psychiater gehabt, wo einfach so ein bisschen die psychiatrischen Grundlagen von wie entsteht überhaupt Angst beschrieben haben. Wir haben eine Traumatherapeutin gehabt, die sehr interessant erzählt hat, wie Körper und Geist beim Mechanismus Angst zusammenhängen, also was für Mechanismen spielen zwischen Körper und Geist, dass man Angst hat und man zum Beispiel sich auch mit Körperübungen kann beruhigen. Und am dritten Abend haben wir darüber geredet, Glauben und Angst, also auch natürlich wie oft auch institutionell von den Institutionen her Angst missbraucht worden ist und so, aber auch wo der Glauben unter Umständen kann eine Hilfe sein beim Bewältigen von Angst. Und die Veranstaltung haben wir stattfinden lassen, Konfirmandinnen und Konfirmanden und Erwachsene. Und die haben immer miteinander auch geredet. Und gerade am letzten Abend haben wir nachher einen Austausch gemacht, was hilft in Bezug auf Angst, was hilft Angst bewältigen oder mit dem Umgang mit Angst. Und das ist so berührend gewesen, wie die jungen und älteren Menschen sich da gegenseitig an ihren Erfahrungen haben teilhaben. Und das habe ich muss wirklich sagen, ich habe das den schönsten Anlass im letzten Jahr gefunden, wo ich daran teilnehmen durfte. Und ich glaube, so etwas bräuchten wir wieder. Also ein Austausch von, was hilft uns, die jetzige Situation bewältigen. Nicht der Austausch darüber, warum gibt es die Pandemie und ist das echt wirklich der Bill Gates, der alle mit seinem Chip versehen will, sondern wieder, hey, wir haben die Situation jetzt und jetzt reden wir doch mal darüber, was hilft uns. Und ein wichtiger Teil zum Beispiel kann sein, klagen. Also eine Konfirmandin hat dann ihrer unverblümten jugendlichen Art gesagt, mir hilft es, zuhause laut Musik aufdrehen und schreien, es ist alles so scheiße. Und ich denke manchmal, wo haben wir Erwachsene so Räume, wo wir umschreien können und sagen, es ist alles so scheiße, ohne uns selber wieder zu disziplinieren und sagen, hey, pass auf, gell? Da hat es also eben, wie gesagt, Menschen, die kämpfen um ihr Überleben. Weißt du, wenn du an Klagepsalmen im Alten Testament denkst, oder? Wir müssen doch Räume haben, wo wir können sagen, es ist mir alles zu viel. Ich will, dass die blöde Pandemie fertig ist. Ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal, wenn ich in die ÖV steige, das Gefühl habe, ui, stecke ich mich da echt an. Ich will endlich wieder können, unbeschwert durch meinen Alltag gehen. Ich will endlich meine Freundinnen und Freunde wieder treffen. Ich will nicht mein Kind anschauen und denken, ui, hoffentlich bringt das nicht meine Eltern um. Oder? Ja, also weißt, das sind wirklich alles genau. So Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Ich will, dass das aufhört. Und ich glaube, nur schon mal das auszusprechen kann ungeheuer heilsam sein. Und wenn wir es nachher noch schaffen, uns teilhaben daran, hey, was könnte helfen in dieser Situation? Ja. Das wäre doch wunderbar.
Also das wäre wunderbar, wenn das passiert. Ich glaube, ein erster Schritt wäre schon mal, dass man aufhört, die Leute konsequent zu beschämen, die sagen, dass es ihnen scheiße geht. Ich weiss nicht, magst du dich erinnern an das Video, das ist ziemlich viral gegangen. Ich glaube, es war eine Zürcherin, die erzählt hat, wie es ihr fehlt, dass sie am Wochenende weg kann in einen Club. Und dann haben wir das überall durchgeschleift, 20 Minuten, sie ist auf YouTube gesehen und die hat einfach den ganzen Hass abbekommen, wo man so gesagt hat, oh, du verwöhntes, armes Wohlstandsmädchen, kannst jetzt nicht in die Zürcher Club tanzen, du bist aber ganz eine Arme, schau mal, dort schaffen sich Leute irgendwie die Hände wund im Spital und so. Und ich finde das wirklich so etwas, ich kann ja verstehen, weißt, dass man frustriert ist, aber man muss wegen dem wirklich kein Arschloch werden, oder? Und ich finde das völlig verständlich, dass das jemandem wirklich wahnsinnig auf den Sack geht, dass er am Wochenende nicht weg kann, weil das sind genau die Sozialisierungsmomente. Ich meine, hey, du und ich, wir haben Familie, wir haben Kinder, wir haben Nachbarn, wo wir irgendwie eingebettet sind. Es ist alles für uns wirklich nicht gleich dramatisch, wenn ein Paar um eine Ecke zu hat, wie das für andere Menschen ist. Und das, was wir, glaube ich, brauchen, und das finde ich eben so stark an dem Anlass, den du geschildert hast, oder? Wir brauchen gar nicht noch mehr Rotschläge, sondern wir brauchen so eine Empathie, dass jemand das überhaupt mal ernst nimmt und lässt, dass es manchmal einfach zum Schreien ist, oder?
Ganz genau.
Ohne, dass man es immer gerade bewerten muss und fragen, ist das jetzt berechtigt, dass du so empfindest? Das ist so crazy, oder? Und ich glaube, das verschwendet ganz, ganz viel
Energie. Das glaube ich auch.
Hey, aber ich habe so gedacht, jetzt sind wir ja irgendwie doch schon fast ein Jahr in dieser Soße drin. Weißt du, gibt es so Sachen, wo du würdest sagen, die haben sich bewährt oder das mache ich anders oder das hätte ich gerne schon im März gewusst?
Ja, natürlich. Man lernt ein Stück weit auch mit dieser Pandemie leben, in dem Sinn, dass man seinen Alltag neu organisiert. Und ich glaube, ganz wichtig ist für mich jetzt, aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt in einer glücklichen Situation, dass mir das einfach von außen gegeben ist eine Struktur in den Alltag bringen. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten, mein Mann und ich, wie das wäre, wenn wir kein Kind hätten. Oder Kinder geben sowieso Struktur. Also da stehst du am Morgen auf und gehst zu... Ja, und ich arbeite jetzt noch, dadurch das gibt mir auch natürlich meine Arbeit, wo überhaupt nicht weniger geworden ist, im Gegenteil noch Struktur. Aber zum Beispiel mein Mann, der gastronomisch, der einfach das Restaurant zu hat, und das jetzt seit Monaten, er hat mir auch schon gesagt, wie wäre das echt? Und jetzt hätte ich noch kein Kind, würde ich echt einfach den ganzen Tag im Bett liegen und Netflix schauen. Also, weißt du, das passiert schneller, als man meint. Und ich glaube, da Disziplin haben, wenn auch die einem nicht von außen gegeben ist, und sagen, ich schaffe mir eine Struktur, ich stehe zum immer gleichen Zeitpunkt auf, ich gehe zu einem anständigen Zeitpunkt ins Bett, ich mache nicht die Nacht zum Tag, weil wir alle wissen, wie wichtig Tageslicht, gerade in den Wintermonaten, für unsere Psyche ist. Was mir ganz wichtig ist, ist vorausgehen. Einmal am Tag vorausgehen. Auch wenn es wie aktuell wirklich, vor allem in den letzten Tagen, unschlechtes Wetter ist. Rausgehen, sich zwingen, vorauszugehen. Und was mir auch hilft, ist mir Freude im Moment schaffen. Also mindestens einmal in der Woche versuchen, etwas zu machen, wo ich weiss, hey, da freue ich mich mega fest drauf.
Okay. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Für mich ist es so wie wichtig geworden, am Anfang, oder, wo es keine Struktur mehr gab. Lockdown hat bei uns auch geheißen, zwei Schulkinder sind jetzt neu daheim, oder? Man muss das irgendwie managen. Ist so, wie gesagt, zu merken, hey, wir müssen irgendeinen Weg finden, dass man wieder auch Zeit hat, einfach für sich. Und zwar, ich meine jetzt nicht so Zeit wie, hey, ich habe jetzt aber ein Zoom-Meeting, jetzt muss ich irgendwie Ruhe haben, sondern so Zeit für sich, die nicht verplant ist. Und dort ist es eine super Sache, irgendwie können rauszugehen oder Sport machen oder so. Das finde ich, das tut mir wahnsinnig gut. Weil ich habe echt gemerkt, so in der Zeit, wo ich das nicht mehr gemacht habe, weißt, wo ich nicht einfach allein mal raus bin oder bin joggen oder irgendwie so, hey, das ist so das einzige Highlight vom Tag, ist einfach gesehen, zu oben abberölen. Und dann gerne bis um 12:30 und dann am Morgen kannst du ja auspennen, weil die Kinder haben ja dann eh nicht Schule. Und also weißt du, es ist irgendwie alles so, wie soll ich sagen, auf den oben zugespitzt gewesen und die erlösende Dosis Alkohol, die das Ganze wieder lustig macht. Oder? Und dort ist für mich wirklich so gewesen, Zeit für mich rausgehen, auch wieder Sport machen, auch wenn Fitnessstudios zu sind, gerade erst recht. Dann. Und etwas, was für mich mega, mega wichtig geworden ist, so, ich habe am Anfang Stunden am Tag auf sozialen Medien verbracht. Ich habe irgendwie so wie das Gefühl gehabt, dass ich in mir Ersatz, zu merken, wie es Menschen geht, und irgendwie zu connecten. Und das habe ich einfach voll aufgehört. Also ich habe es mega, mega reduziert. Ich nerve mich im Moment sehr oft über Facebook. Ich ertrage auch E-Mails fast nicht mehr. Also E-Mails nerven mich tierisch. Ich finde das so etwas, wo einfach den Tag zur Sau macht. Aber was ich dafür mega, mega lässig finde, ist telefonieren. Mhm. Also ich telefoniere viel, viel mehr als vor der Pandemie. Und zwar auch einfach so, dass ich ab und zu denke, ah, jetzt habe ich gerade Zeit oder jetzt nehme ich mir gerade Zeit und telefoniere jemandem, was gar nicht irgendwie direkt mit dem Geschäft oder irgendetwas zu tun hat, sondern einfach jemandem, wo ich denke, es wäre jetzt toll, die Person zu hören.
Das, was du beschreibst mit dieser Social-Media-Müdigkeit oder auch mit der E-Mail habe ich es jetzt weniger, die sind bei mir einfach geschäftlich und werden erledigt. Mhm. Aber die Social-Media-Müdigkeit, die habe ich also auch. Ich mag auch, jetzt sind wir wieder bei diesen Theorien, aber ich finde, die sind wirklich sehr präsent. Ich mag das alles nicht mehr hören. Ich mag auch manchmal all die Diskussionen nicht mehr lesen. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf das. Und was ich gemerkt habe, was mir hoffentlich auch nach der Pandemie wird bleiben, ist, mir tut es unglaublich gut, etwas handwerklich zu machen, im weitesten Sinn. Also,
oh,
ja, also nein, eben, Achtung, im allerweitesten Sinn. Los. Ich habe durch die Pandemie angefangen zu backen und kochen. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich das vorher nicht gemacht habe. Also wirklich mir Zeit nehmen. Jeden Mittag, es geht vom Arbeiten her selbstverständlich nicht immer, aber so 3 Mittage in der Woche versuche ich es wirklich zu arbeiten. Weißt du, dass ich eine Stunde in der Küche stehe und koche?
Okay. Das ist Hammer.
Oder backen. Und auch, das habe ich früher schon gemacht, aber das jetzt noch viel mehr, lismen. Ja, echt jetzt.
So geil.
Das ist etwas, wo ich merke, befriedigt mich unglaublich. Also es ist erstens mal eine Tätigkeit, wo du zwar vom Kopf her gefordert bist, wo aber gleichzeitig eine willkommene Ablenkung ist zu allem, was ich vielleicht sonst im Kopf habe. Oder ich muss mich konzentrieren und so.
Ja.
Es hat gleichzeitig aber auch etwas Entspannendes. Also es ist eben eine Tätigkeit, die zwar fordert, aber gleichzeitig eben auch entspannt. Und du hast am Schluss etwas, das du hergestellt hast. Also weißt, es ist so ein bisschen wie etwas Urarchaisches wahrscheinlich. Ich, Mensch, ich Feuer gemacht, ich Haus gebaut, oder? Also ich etwas hergestellt, ich existiere, weißt du, so ein bisschen, oder?
Ja,
also,
ja, genau, du spürst
genau,
die
also
wieder,
nicht cogito ergo sum, sondern ich stelle etwas her, also bin ich.
Ich stricke,
ja,
genau, also bin
ich. Und das ist wirklich etwas, was ich merke, tut mir unglaublich gut. Und mir dafür Zeit nehmen, das hoffe ich, bewahre ich mir auch nachher. Ich glaube, es tut auch nachher gut. Und ich bin ganz anders drauf nachher, ob ich jetzt eine Stunde lang gekocht, gebacht oder gelismet habe, oder ob ich eine Stunde lang auf Facebook, Twitter rumgesurft und irgendwelche Diskussionen gelesen habe. Mir geht es definitiv besser, wenn ich Ersteres gemacht habe.
Ja, voll. Ich habe ja eigentlich am Anfang gedacht, ich werde sicher viele Bücher davon lesen, aber ich habe die Energie nicht. Ich bin auch oft, ich bin ein ziemlich schlechter Freund geworden, auch in diesen Zeiten jetzt. Leute schreiben mir, und zwar, weißt du, jetzt Menschen, die ich gerne habe, und ich bringe die Energie nicht auf, sofort zu antworten, dann vergiss ich es, dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht geantwortet habe und verdränge es. In solchen Sachen bin ich gar nicht stark geworden. Ich brauche auch viel mehr Zeit allein als vorher. Das merke ich wirklich krass. Also vorher habe ich es gehasst, allein zu sein. Ich habe immer irgendetwas vor. Jetzt habe ich es wahnsinnig gern, wenn ich einfach Zeit für mich habe. Ich spüre mich dort im Moment irgendwie am besten. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt so in einer existenzielle Krisensituation bin im Moment. Also, weißt, wenn jetzt du mir einfach angerufen und gefragt, wie geht's, hätte ich gesagt, im Fall glaube ich, ziemlich gut. Ich finde aber gleich noch wichtig, dass wir jetzt das Ganze nicht irgendwie einfach so einen lockerflockigen Talk auflösen, weißt, was ich eine totale Realität finde, oder? Wir bachen jetzt, wir gehen raus und das tut uns gut. Aber es gibt irgendwie auch die ganzen Leute, die das wahrscheinlich nicht mehr aufbringen können, die gar nicht die Energie haben für das, oder? Und ich weiss, dass du auch mit solchen Leuten tust, beruflich. Du kannst kaum über das reden, das ist klar, aber dass wir vielleicht noch würden ein, zwei Links in die Shownotes tun, wo sich die können melden, die nicht mehr backen und spazieren.
Genau, weil es ist wirklich, ich glaube, das müssen wir auch am Schluss noch mal sagen, es ist eine ganz schwierige Situation. Es ist eine unglaublich herausfordernde Situation. Du hast Zahlen genannt. Die depressive Verstimmung oder sogar Depressionen sind so verbreitet wie noch nie. So viele Menschen sind betroffen wie noch nie. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch immer wieder zu hören, dass es Anlaufstellen gibt, dass man in dieser Situation nicht muss alleine bleiben. Selbstverständlich kann man sich immer, wenn man irgendwie das will, an die Kirchengemeinde wenden, an das Pfarramt wenden. Eigentlich alle Pfarrerinnen und Pfarrer haben sogar ihre Handynummern auch veröffentlicht, wo sie unkompliziert und schnell erreichbar sind.
Sibyl, darf ich noch ganz geschätzt zu dem etwas sagen? Weil das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, dass die Leute das Gefühl haben, Kirchen seien zu.
Nein,
Kirchen
sind offen.
Und es ist, ich finde es mega, mega wichtig, einfach mal zu sagen, hey, das stimmt in fast gar keinem einzigen Fall. Ganz, ganz viele Kirchen sind offen und haben sogar extra Zeiten, wo du kannst hergehen kannst und wo jemand dort ist, der mit dir schwätzt oder dir zulässt oder whatever. Nein. Also Kirchen sind im Moment nicht zu in der
Schweiz. Nein, also Kirchen sind nicht zu, wenn du jetzt vom Gebäude redest. Kirchen sind in meinen Augen auch eigentlich während dieser ganzen Pandemie, wenn das mal anders behauptet worden ist, aber sie sind eigentlich nie zu gewesen. Mir ist das nie begegnet. Und wenn wir jetzt mal noch weggehen vom Kirchengebäude, Kirche ist auch in dem Sinn offen, eben, also Pfarrerinnen und Pfarrer sind am Arbeiten und die sind für das da und sind erreichbar und man kann sie wirklich ungeniert kontaktieren. Pfarrerinnen und Pfarrer stehen unter Schweigepflicht. Sie kostet nichts, das ist auch noch wichtig. Man muss sie nicht bei der Krankenkasse abrechnen. Also das ist sicher mal ein Punkt. Und man muss auch nicht Mitglied von der reformierten Kirche sein, wenn man sich an Pfarrerinnen und Pfarrer wenden will. Das finde ich auch noch wichtig.
Und man muss auch nicht irgendein religiöses Thema haben, um mit ihnen zu reden. Nein. Es reicht einfach, wenn man gerne mal wieder einen anderen Menschen sehen würde, der einem zulässt, ohne dass man es nachher auf Twitter nachlesen kann.
Was es auch noch gibt, sind natürlich verschiedene Telefonnummern. Ich meine, die meisten kennen das Sorgentelefon, die dargebotene Hand, 143, wo man 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche jemanden erreicht. Sehr, sehr wichtige Einrichtung. Es gibt das Gleiche auch von der Pro Juventute für Kinder und Jugendliche. Wir haben vorher geredet, wie Jugendliche betroffen sind. Das ist dann 147. Es gibt zum Beispiel aber auch Angst- und Panikhilfe Schweiz, die eine Hotline hat. Wir tun die in die Shownotes. Das nützt jetzt nichts, wenn ich die aufzähle. Es gibt einen Elternnotruf. Du hast vorher gesagt, wie das herausfordernd ist, auch wenn man zum Beispiel zwei Schulkinder zuhause hat, die ständig betreut und homeschoolt werden. Auch dort gibt es einen Elternnotruf, den man anrufen kann. Es gibt Suchthilfe, die erreichbar ist. Man weiss, dass der Suchtkonsum, also der Konsum von Suchtmitteln während der Pandemie extrem angestiegen ist. Und es gibt auch verschiedene Branchenhilfen, also für Menschen, die in einer schwierigen unternehmerischen Situation sind, Gastronominnen und Gastronomen, aber auch Kulturschaffende, Menschen, die einen Laden haben, wo sie nicht Sachen verkaufen, die immer noch verkauft werden dürfen. Auch dort gibt es Anlaufstellen und wir tun die in die Shownotes, wo man das anlesen kann.
Super, das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt wünschen wir euch verhältnismässig gute Zeit. Schaut gut zu euch. Hört drauf, wenn es euch nicht gut geht und überlegt, was euch könnte helfen. Sicher ist der ein oder andere Link da drinnen, aber vielleicht ist es manchmal auch ein Telefon oder sich schon nur eingestehen, dass es einfach gerade scheiße ist. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. wissen noch gar nicht, mit welchem Thema. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was jetzt eine gute Unterhaltung könnte sein, dann schreibt uns doch das, wie immer, an contact@reflab.ch. Gebt euch Sorge.
Tschüss miteinander.